Wir vertrauen auf dich, Herr. Weil wir wollen auf niemand anders vertrauen, denn auf dich, Herr. Du bist uns alles, Herr. Amen. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Daniel hat es in seiner Ansprache heute Morgen schon erzählt, wie er unterwegs war mit seinem Freund und wie sie sich verfahren haben und wie sie den Kurs nicht halten konnten. Und mir ist das auch schon oft passiert, dass ich trotz GPS mich trotzdem verfahren habe, weil ich mich verquatscht habe und ich abgelenkt war. Und darum wird es gehen in der heutigen Predigt. Kurs halten in stürmischen Zeiten, habe ich diese Predigt überschrieben. Und es ist tatsächlich so, wenn wir uns umschauen in der Welt und die Menschen um uns herum betrachten, werden wir feststellen, dass wir in stürmischen Zeiten leben. Die Zeiten sind wirklich stürmisch. Die ganze Welt ist in Aufruhr und man hat das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. In den Menschen um uns herum spürt man eine gewisse Unruhe, eine Besorgnis. Die Menschen haben einfach Angst vor der Zukunft. Wenn man den Fernseher einschaltet, will man den am liebsten sofort wieder ausschalten, weil es gibt kaum was Positives. Und in solchen Zeiten braucht jeder Mensch einen Anker in seinem Leben. Jeder Mensch braucht einen Anker und einen sicheren Hafen, wo er zur Ruhe kommt. Die Menschen brauchen das, weil sie so leicht vom Kurs abkommen. Und die brauchen für diesen Kurs, der Mensch braucht irgendwie einen Kompass. Er braucht etwas, was ihn leitet, was ihm den Weg weist, wenn er sich auf den Weg macht. Und was ist für uns Christen unser Kompass in unserem Leben? Welchen Weg gehen wir? Und ich habe tatsächlich einmal beim Bibellesen den folgenden Vers gelesen und der steht in Sprüche 16, 25. Und da heißt es, mancher Weg erscheint dem Menschen recht, doch am Ende führt er in den Tod. Als ich diesen Vers las, hat mir das so eine Unruhe bereitet. Ich weiß nicht warum, es hat so ein Unbehagen in mir ausgelöst, dass ich mich irgendwie auf den Weg gemacht habe und das hat mich innerlich so weit bewegt, dass aus diesem Vers diese Predigt entstanden ist. Jeden Menschen führt irgendetwas in seinem Leben, ob das die Weltanschauung ist, ob das sein Glaube ist, worauf er immer auch glaubt, ob es seine Überzeugungen sind, ob es die Erziehung ist, die er genossen hat in seinem Elternhaus, irgendetwas führt jeden Menschen. Und die Erziehung, die du in deinem Elternhaus genossen hast, wird dich zwangsläufig in deinem Leben leiten. Das, was dich in deinem Leben geprägt hat, das wird dich auch zumindest ein Stück weit leiten. Entscheide dich also jeden Tag, wovon du dich prägen lässt. Das ist ganz wichtig. Mancher Weg erscheint dem Menschen recht. Vieles, was uns im Alltag prägt, erscheint uns heutzutage als akzeptabel. Aus unserer Perspektive ist es auch mit unserem christlichen Glauben kompatibel und vereinbar, würden wir sagen. Gegen viele Sachen, die wir machen oder für die wir Zeit investieren, ist nichts einzuwenden. Auf den ersten Blick. Der Teufel steckt aber im Detail, sag mal so. Du kannst heute alles erreichen, weil dir alle Möglichkeiten offen stehen. Die ganze Welt liegt dir zu Füßen. Das Wissen und die Informationen sind ja 24 Stunden täglich zugänglich. Du hast ein Smartphone in der Tasche. Du kannst dir alles Wissen der Welt holen, zu jeder Zeit. Und die heutige Zeit wurde in der Bibel vor rund 2500, 2600 Jahren prophezeit. Und durch den Propheten Daniel, das wurde vorhergesagt. Und in Daniel 12, Vers 4 heißt es, und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis, also das Wissen, wird sich mehren. Oder ich habe es jetzt in Klammern geschrieben, multiplizieren. Also das Wort Wissen übersetzt die Elberfelder Bibel, das ist die Bibel, die am genauesten, also am nächsten am Urtext ist. Die beschreibt das, übersetzt es mit Erkenntnis. Man kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob es sich hier um das menschliche Wissen handelt, also die Errungenschaften des modernen Menschen heute, oder ob es um die geistliche Erkenntnis geht. So oder so hat sich diese Prophetie erfüllt. Auch die geistige Erkenntnis ist gewachsen in den letzten 100 Jahren. Heute kannst du dir überall deine Bibel kaufen. Du hast online Zugriff auf so viele christliche Inhalte, auf Bücher, auf christliche Bücher, auf Bibeln. Es ist wie nie zuvor. Und wir sind Zeugen davon, aber auch, dass sich dieses menschliche Wissen in den letzten zwei Jahrhunderten nicht nur verdoppelt oder verdreifacht hat, es hat sich geradezu multipliziert. In den letzten 200 Jahren ist der Mensch in der Technik und in allem so weit fortgeschritten, dass es um Vielfaches mehr als in den letzten paar tausend Jahren davor. Und trotzdem, gleichzeitig sehen wir, dass dieser riesige Fortschritt in der Technik und diese Multiplikation an Wissen den menschlichen Zustand nicht verändert hat. Das hat dem Menschen nichts genützt. Der so moderne Mensch erhebt sich sogar über alle Prinzipien Gottes, behauptet sogar, Gott gibt es nicht, verwirft und verdreht alle Ordnungen Gottes, die es seit jeher gibt. Der Zustand der Menschheit ist wie seit eh und je jämmerlich. Der Mensch ist leider von seinem Wesen von Grund auf verdorben. Dieses wenige Wissen, was er sich angeeignet hat, obwohl es viel ist, aber im Vergleich mit dem Wissen, mit der Macht, die Gott hat, ist es nur wenig, was wir Menschen können. Und dieses wenige Wissen, was er sich angeeignet hat, lässt die Bosheit in seinem Inneren hervorsprießen, leider. Das ist der Mensch. Das ist leider die Tendenz, die Menschen ist, dass er durch sein Wissen und Fähigkeiten arrogant wird. Kennt ihr das, wenn jemand es geschafft hat und wenn er richtig was auf dem Kasten hat und da ist noch ein bisschen Geld dazugekommen, wie die Menschen ganz schnell abheben, wie sie arrogant werden, wie sie auf einmal ihre Nachbarn nicht mehr kennen oder ihre Freunde von früher grüßen sie nicht mehr, weil sie halt zu Macht und Ruhm gekommen sind ein bisschen. Das ist dieser Zustand des gefallenen Menschen. Das ist die Natur, die in uns allen steckt, leider. Zumindest ein bisschen steckt das in jedem von uns, wenn wir mit uns ganz ehrlich sind. Darum übersetzt die Lutherbibel dieses Wort Erkenntnis oder Wissen mit dem Wort Bosheit. Ist schon ein heftiger Begriff. Denn der menschliche Hochmut lässt das Wissen zu Bosheit werden. Und die Bibel sagt, das Wissen bläht auf, die Bibel bestätigt es sogar, aber die Liebe erbaut. Paulus spricht in 1. Korinther 13, beziehungsweise er bezeugt es, dass unsere Erkenntnis nur ein Stückwerk ist, weil wir nur Menschen sind. Er, der solche Offenbarungen von Gott hatte, der in den dritten Himmel für kurze Zeit entrückt wurde und Dinge und Worte gehört hat und gesehen hat, die einem Menschen nicht erlaubt sind zu sehen, er sagt, unsere Erkenntnis ist nur ein Stückwerk. Und Gott hat ihm solche Offenbarungen geschenkt, es sind solche Wunder passiert durch seine Hände und er sagt, wenn ich die Liebe nicht habe, bin ich nichts. Selbst wenn ich die größten Wunder vollbringe, bin ich nichts, wenn ich die Liebe nicht habe. Deswegen bläht das Wissen auf, aber die Liebe erbaut. Kommen wir noch einmal zurück auf unsere Möglichkeiten im heutigen modernen Zeitalter. Es ist uns alles zugänglich und es scheint, dass wir alles erreichen können. Ist das wirklich so? Man sagt ja, wenn du genug Disziplin hast, wenn du wirklich diszipliniert bist, kannst du in deiner Kraft alles erreichen. Du kannst wirklich dir viel aufbauen in diesem Leben. Die Frage ist aber, müssen wir das, sollen wir das? Haben wir überhaupt die Zeit, können wir in der einen Zeit, die uns gegeben ist auf Erden, wirklich alles erreichen? Und Paulus schreibt in Epheser 5, Verse 5 bis 17 folgendes. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, sondern wie Kluge. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Hier sagt er, begreift es. Ihr habt nicht alle Zeit der Welt, du hast nur die eine Zeit hier auf Erden. Seid nicht wie die Toren, sondern wie die Klugen und kauft die Zeit aus. Frage den Herrn, was ist dran? Weil wir uns oft verirren und in diesem schier endlosen Meer der Möglichkeiten, die uns offen stehen, den Fokus verlieren und in diesem Wunsch, alles zu erreichen oder möglichst viel zu erreichen, wir uns auf Gott nicht mehr ausrichten und nicht fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Was hast du für mich vorbereitet? Was ist denn dran? Was soll ich mit meiner Zeit anstellen? Welchen Weg soll ich gehen? Und wir brauchen alle diesen inneren Kompass, dass wir wissen, welchen Weg wir gehen. Was gibt uns Christen vor, welchen Weg wir einschlagen sollen? Und ich habe zwei Punkte aufgeschrieben. Das, woran wir glauben, einmal, denn das, woran du in deinem tiefsten Inneren glaubst, wird dich führen, das wird dich leiten. Bewusst oder unbewusst wirst du aufgrund dieses Glaubens deine Entscheidungen treffen, deine Handlungen werden davon geleitet. Und als zweiten Punkt habe ich aufgeschrieben, das, womit wir uns täglich füllen. Wenn wir an etwas glauben, werden wir uns auch damit füllen, woran wir glauben. Also, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann füllen wir uns mit seinem Wort oder wir füllen uns mit anderen Dingen. Alles, was du visuell und akustisch aufnimmst, all die Dinge, denen du Raum in deiner Gedankenwelt gibst, werden unweigerlich Einfluss auf deinen inneren Menschen haben. Und du wirst das sein, was dich aus deinem Inneren rausleitet. Das wird es sein. Dein Inneres wird dich leiten und das, was du aufnimmst, wird es beeinflussen. Unser Problem ist die Orientierung. Oft verlieren wir die Orientierung in unseren Gedanken. Die Worte, die wir hören und die Ereignisse, die wir erleben, das, was wir visuell und akustisch aufnehmen, beeinflussen uns bzw. manipulieren uns sogar, ohne dass wir es merken ganz oft. Und oft treffen wir in solchen Zuständen wichtige Entscheidungen und hinterher bereuen wir das. Und wir haben es leider nicht gemerkt. Unsere Gedanken sind ein Schlachtfeld. Es gibt von Joyce Meyer ein christliches Buch, das Schlachtfeld der Gedanken. Und es ist ein Schlachtfeld. Unsere Gedanken sind tagtäglich ein Schlachtfeld. Der ständige und alltägliche Kampf in unseren Gedanken, den das Hören und das Sehen in uns verursacht, führt unvermeidlich dazu, dass wir die Gedanken, die wir aufgenommen haben, beurteilen. Wir beurteilen alles, jeden Gedanken, alles, was wir sehen, was passiert, beurteilen wir. Wir sind so, wir können uns dem gar nicht entziehen. Beurteilung, und besonders wenn es um Personen geht, kann ganz schnell in eine Verurteilung abgleiten. Wir merken das nicht. Wir sind so schwach und desorientiert. Wenn man dazu bedenkt, dass jeder von uns irgendwelche Vorurteile mit sich schleppt, dann vermischen sich diese Vorurteile auch noch damit mit unserer Beurteilung. Und dieses gedankliche Schlamassel ist perfekt. Wir sind in die Verurteilung abgeglitten. Wir haben es nicht gemerkt. Wir sind so schwach und desorientiert in unseren Gedanken, dass wir diesen Übergang nicht bemerken, vom Beurteilen ins Verurteilen. Deswegen sagt eine jüdische Weisheit Folgendes: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und alles fing mit Gedanken an. Das Schlachtfeld der Gedanken. Wir verlieren ganz oft den Kurs. Wir verlieren die Richtung. Unser inneres GPS weiß nicht mehr, wo Norden und wo Süden ist, wegen dieser Einflüsse, die tagtäglich auf uns hereinprassen und wegen der Ereignisse in unserem Leben. Äußere Einflüsse, die Stürme des Lebens werfen uns so oft aus dem Takt, dass wir die Orientierung verlieren. Wir sind nicht mehr auf klarem Kurs. Ganz oft ist das so. Der Mensch kann oft aus seiner eigenen Kraft diesen klaren Kurs nicht halten. Der Sturm muss nur heftig genug sein. Und es ist pure Gnade Gottes, dass uns Gott erkennen lässt, dass wir nicht mehr auf klarem Kurs sind. Es ist pure Gnade Gottes. Wie kommen wir aber wieder auf diesen rechten Pfad? Wie kommen wir wieder auf Kurs? Und hier habe ich auch zwei mögliche Reaktionen aufgeschrieben, die uns bleiben. Option 1, ich öffne mich dem zarten Flüstern des Heiligen Geistes in meinem Leben und horche. Ich horche hin, was Gott zu sagen hat. Wie flüstert denn der Heilige Geist? Das, in der Bibel ist nicht aufgeschrieben, wie der Heilige Geist flüstert. Wie flüstert denn der Heilige Geist? Meistens, in 99% der Fälle, flüstert der Heilige Geist durch sein geschriebenes Wort. Lieber Bruder, lieber Schwester, lese die Bibel tagtäglich. Kenne sie in- und auswendig. Vom Anfang bis zum Ende kenne das Wort Gottes. Denn nur an das, was du gelesen hast, was du verinnerlicht hast, was du in dir abgespeichert hast, nur daran kann dich Gott erinnern. Das, was leer ist, da ist nichts rauszuholen. Nur das, was du abgespeichert hast, nur daran kann dich der Geist Gottes erinnern. Wenn du in irgendeiner schweren Situation steckst und denkst, was soll ich jetzt machen? Dann erinnert dich, auf einmal hast du einen Vers. Der Heilige Geist erinnert dich an das, was du verinnerlicht hast. Wenn du aber nichts verinnerlichst, kann er dich leider auch an nichts erinnern. Deswegen ist es so wichtig, so essentiell, dass wir das Wort Gottes lesen tagtäglich, dass wir da zu Hause sind, dass es uns sehr wichtig ist, diesen Termin zu haben. Nicht, weil wir müssen, sondern aus Liebe, weil wir uns hingezogen fühlen zu seinem Wort. Jesus sagt in Matthäus 7, Verse 13 bis 14 folgendes: Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Diese Verse kennt ihr. Viele kennen diese Verse. Warum sind es nur wenige, die diese Pforte finden? Warum sind nur wenige, die diesen Weg finden? Jesus sagt, schmal ist die Pforte und schmal ist auch der Weg, der zu dieser Pforte führt. Also nicht nur die Pforte ist schmal und eng, sondern der Weg, der dahin führt, ist schmal. Du kannst nicht auf einem breiten Weg die schmale Pforte finden. Es ist unmöglich, das wird nicht funktionieren. Also schmal ist der Weg zu dieser schmalen Pforte, zu dieser engen Pforte. Dieser Weg ist oft uneben und voller Steine und Hindernisse und Kurven und der ist nicht schön gerade. Da ist viel Unkraut drauf, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist dieser Weg nicht angenehm. Und das ist der Grund, dass nur wenige diese Pforte finden, weil sie nicht auf dem schmalen Weg gehen. Also es ist nicht nur die Pforte schmal, sondern der Weg auch. Durch die schmale Pforte durchzugehen, ist nur ein Moment. Es nimmt nicht viel Zeit, durch eine Tür durchzugehen. Aber bis zu dieser Pforte ist der Weg lang. Das ganze Leben befinden wir uns auf diesem schmalen Weg. Das ist viel wichtiger, dass wir auf diesem schmalen Weg bleiben. Dann werden wir auch durch die schmale Pforte durchgehen. Und ich habe noch eine Option 2 aufgeschrieben. Und viele von uns werden das kennen. Ich mache diesen schmalen Weg breiter, ein bisschen breiter. Wir wollen es doch gemütlicher haben. Dann asphaltiere ich eine Fahrbahn noch drauf. Und dann ist es ein bisschen breiter, komfortabler. Dann asphaltiere ich noch eine zweite Bahn. Und irgendwann habe ich es gar nicht gemerkt, dass ich auf einer schönen, dreispurigen deutschen Autobahn unterwegs bin. Wir haben es nicht gemerkt. Und wir fahren auf dieser schönen, dreispurigen Autobahn, aber in Wirklichkeit ist das ein Holzweg. Wir fahren in falsche Richtung. Völlig falsche Richtung. Denn der schmale Weg nur führt zu der schmalen, zu der engen Pforte. Du kannst nicht auf einer breiten Autobahn zu der schmalen Pforte gelangen. Leider haben wir aber oft alle diese Tendenz in uns. Jeder von uns hat diese Tendenz in sich, diesen schmalen Weg zu meiden, weil es eben bequemer ist, auf den breiteren Weg zu gehen. Wir versuchen, den rechten Pfad zu finden, aber betrügen uns wirklich selbst, indem wir uns diesen schmalen Weg breiter machen. Wir Menschen sind oft Meister der Selbsttäuschung. Tief im Inneren wissen wir es, aber wir versuchen uns das zurechtzurücken, irgendwie zurechtzuerklären. Ja, ist doch in Ordnung, ist nicht so schlimm. Ein bisschen Kompromiss hier, ein bisschen Kompromiss da. Aber Jesus erzählt nur von dem schmalen Weg. Keine Kompromisse. Wie kann ich, wenn ich das merke, gegen diese schöne dreispurige Autobahn in mir ankämpfen? Es ist pure Gnade Gottes, wenn wir das merken, dass wir uns auf der Autobahn befinden und nicht mehr auf dem schmalen Weg. Mir fällt so ein Lied ein, welches mir jetzt seit gestern so durch den Kopf geht, und da heißt es: Und ich komm zurück zur ersten Liebe, ich komm zurück zu Jesus. Kennt ihr dieses Lied? Also ich darf nicht viel singen, sonst läuft ihr alle weg. Das ist nicht meine Stärke. Da wird der Austritt teurer als der Eintritt, wenn ich irgendwo singen sollte. Ich gehe wieder zurück zu Jesus. Ich gehe wieder zurück zur ersten Liebe. Ich gehe zu seinem Wort. Ich erinnere mich an die Zusagen aus der Bibel, weil das Wort Gottes hat Kraft. Wir verkennen das so oft, welche Kraft das Wort Gottes hat. In Sprüche 18 steht geschrieben: Der Tod und das Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Der Tod und das Leben liegen in der Gewalt der Zunge, sagt das Wort Gottes in Sprüche 18. Da habe ich mir gedacht, wenn in Amerika, in den USA gibt es zum Beispiel Todesstrafe. In vielen Bundesstaaten gibt es die Todesstrafe. Wenn da ein Richter einem Angeklagten, der was Schlimmes verbrochen hat, hat einen Menschen oder mehrere Menschen umgebracht, dann wird er wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen. Diesen Spruch spricht ein Richter, dieses Urteil spricht ein Richter. Mit Worten: Der Tod und das Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Ein menschliches Wort hat entschieden über Leben und Tod. Wie viel mehr, wenn das menschliche Wort so eine Kraft hat, wie viel mehr Kraft hat das Wort Gottes? Wie viel mehr Kraft hat es? Wir verkennen das so oft, wir vernachlässigen das Wort Gottes so oft. Also ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das hat Paulus geschrieben an die Korinther, und es steht in 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Der Hochmut in uns erhebt sich gegen Gott und alles, was von ihm ist. Und es gilt, diesen Hochmut niederzuschmettern. Es gilt, jeden Gedanken gefangen zu nehmen. Entschuldigung. Wir nehmen uns Christus als Beispiel und pflanzen uns seine Gedanken und seine Natur in unseren inneren Menschen und hegen diese Gedanken und diese Natur. Und Jesus sagt, Paulus sagt an die Philipper, Philipper 2, Verse 5 bis 8, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Dankeschön. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Und Elberfelder sagt da: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Zu der Zeit Jesu war der Tod war die eine Sache, aber der schändliche Tod am Kreuz war nochmal viel tiefer. Das war die höchste Schande, die schlimmste Schande, die jemandem zuteil werden konnte. Selbst diesen Tod nimmt Jesus auf sich, unsere Willen. Elberfelder sagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Was ist überhaupt eine Gesinnung? Eine Gesinnung ist die innere Haltung eines Menschen. Es ist seine grundlegende Einstellung und seine Überzeugungen. Also sein gesamtes Gedankensystem, das, was ihn leitet. Seine Gesinnung leitet ihn. Und was ist aber diese Gesinnung, die in Christus war? Und ein indischer Prediger hat das so genannt. Es gibt drei Geheimnisse des Christentums. Und jetzt kommt's. Ich habe gedacht, was kommt jetzt? Er sagt, Demut, Demut und Demut. Und es ist tatsächlich so. Demut ist das, was in Jesus war. Er sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Wir sind alle mühselig und beladen. Wenn wir ehrlich sind mit uns, wir sind alle mühselig und beladen. Er sagt, kommt zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Dreimal Demut. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Steht in Matthäus 11, 28 bis 29. Wer mag schon ein Joch und was ist das für ein Wort? Ich weiß, meine Oma hat mir mal erzählt, ich bin auf dem Land aufgewachsen, meine Oma hat mir mal erzählt, zu ihrer Zeit gab es ja keine Maschinen und Traktoren Anfang 20. Jahrhundert. Und sie hat mir mal erzählt, dass sie zwei Ochsen immer eingespannt haben und haben so ein Joch aus Holz dann auf ihren Nacken eingespannt oder beziehungsweise festgemacht und dann haben sie damit die Erde gepflückt oder was auch immer oder einen Karren gezogen. Und so ein Joch ist nicht sanft, es ist nichts Tolles daran. Warum erzählt hier Jesus von einem Joch? Was ist denn überhaupt ein Joch? Wer will das schon mögen? Er sagt, kommt zu ihr alle, die ihr beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Von welchem Joch ist hier die Rede? Dieses Joch ist seine Lehre. Bei den Juden hieß das Joch hieß seine Lehre. Er sagt, lernt von mir. Und dann sagt er weiter, ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig und ihr werdet die Ruhe finden für eure Seelen. Was sucht denn die menschliche Seele? Unsere Seele sucht Ruhe. Jeder Mensch sucht Ruhe. Und er findet sie nicht außerhalb von Gott. Egal, was du im Leben erreichst, egal, wie finanziell gut du abgesichert bist, wirst du merken, dass kein Reichtum und egal welche Sache es ist, kann dir Ruhe geben. Da bleibt immer irgendwo ein Bereich im Herz, wo Unruhe bleibt. Nach der Ruhe sucht unsere Seele. Und Jesus sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zu der damaligen Zeit gab es viele Rabbis, also es gab viele Lehrer in Israel, also nicht nur Jesus hat einen Jünger gehabt und seine Jünger sind mit ihm losgezogen, es gab viele andere Lehrer, Johannes der Täufer hatte seine Jünger, Pharisäer hatten ihre Jünger und zu der damaligen Zeit dieses Joch war halt die Lehre eines Rabbis. Und meistens war es so, dass die Jünger 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit ihrem Rabbi unterwegs waren. Es ist nicht so, dass, wie wenn wir heute eine Lehre machen, du gehst zur Berufsschule und gehst zur Ausbildung, dann gehst du einen Tag die Woche oder zwei Tage zur Berufsschule und die restlichen 3 Tage gehst du in eine Firma, wo du deinen Beruf lernst, bist von 8 bis 4 da und dann kommt das Wochenende, hast frei. Nee, bei den Juden war das so, wenn sie Schüler waren bei einem Rabbi, waren sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit ihm unterwegs. Also sie haben nicht nur das Fachliche gelernt von ihrem Lehrer, sondern sie haben seinen gesamten Lebensstil, sein gesamtes Leben kopiert. Und deswegen sagt Jesus zu Philippus in Johannes 14, ich bin schon so lange mit euch, Philipp, und du kennst mich noch nicht. Sie waren die ganze Zeit mit ihm. Die ganze Zeit waren sie mit ihm. Sie sollten alles kopieren, seinen ganzen Lebensstil. Sie sollten ihn kennen. Und Jesus sagt, du kennst mich noch nicht. So lange bist du mit mir unterwegs. Nehme jeden Gedanken gefangen für Christus und fokussiere dich auf ihn. Wir sollen auf Jesus blicken, auf den Urheber und Vollender unseres Glaubens, heißt es in Hebräer 12. Und Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kommt an den Jordan, um sich taufen zu lassen, sagt Johannes, betrachtet, seht das Lamm Gottes. Er betrachtet Jesus und sieht, dass er das Lamm Gottes ist. Wenn wir ihn nicht betrachten, wenn wir uns auf ihn nicht fokussieren und von ihm nicht lernen, werden wir vom Weg abkommen. Das garantiere ich dir, lieber Bruder, liebe Schwester. Wenn wir ihn nicht betrachten und uns auf ihn nicht fokussieren, werden wir vom Weg abkommen. Warum? Weil wir Schafe sind. Und jetzt wollen wir uns ein Video angucken und dann werde ich noch was dazu sagen. Also hier ist ein Farmer, der hat seine Schafe und er lässt jetzt verschiedene Leute kommen, die so Testhirten spielen. Und die rufen diese Schafe. Er sagt, der zweite Testhirte kommt jetzt. Der dritte kommt. Jetzt kommt der wahre Hirte. Unser Problem ist die Orientierung. Es hat einen Grund, warum Jesus uns Schafe nennt. Das ist kein Zufall in der Bibel. Wir sind so leicht vom rechten Pfad abzubringen. Wir lenken so schnell ab. Wir sind auf dem Weg, wir laufen und merken hier da was und auf einmal haben wir den Kurs verloren, weil wir uns so leicht ablenken lassen. Und bei uns war vor langer Zeit in der Elim, vor 10 Jahren war mein Prediger, der hat mal erzählt, wie er bei einem Farmer in der Nordheide war, also bei einem Schäfer. Und er hat ihm erzählt und hat ihm gezeigt, er hat da irgendwie ein paar hundert Schafe gehabt und das war ein eingezäuntes Areal und das war so ein bisschen hügelig, die Landschaft. Und an der Stelle, und hinter diesem Hügel war die Wasserstelle. Und er hat ihm erzählt, er sagt, ich kann dir das morgen zeigen, ich bringe sie heute zum Wasser und führe sie dann wieder über diesem Hügel zurück und morgen finden sie diese Wasserstelle von alleine nicht. Sie sind so, sie können das nicht, die Schafe können das nicht. Sie brauchen einen Hirten, der sie leitet, der sie führt. Und diese Schafe kennen aber die Stimme des Hirten. Diese Fähigkeit haben sie, diese Stimme zu erkennen unter vielen Stimmen. Das haben wir im Video gesehen. Die sind, habt ihr gemerkt, die sind nicht gekommen, das zum Fressen hat er ihnen gegeben, erst danach. Die sind nicht wegen dem Fressen gekommen, die sind nicht wegen der Nahrung gekommen, sie sind wegen der Stimme gekommen. Sie haben die Stimme ihres Hirten erkannt. Die anderen Stimmen, da haben sie überhaupt nicht darauf reagiert. Deswegen nennt uns Jesus Schafe und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und sie folgen mir nach. In Matthäus 7, und er sagt, und ich kenne sie, sagt er. Das müssen wir uns mal merken. Er sagt, sie hören auf meine Stimme und ich kenne sie. Weil in Matthäus 7 steht ein Vers, der ist für mich einer der heftigsten Verse in der Bibel. Da steht geschrieben, an jedem Tag werden viele zu mir kommen und werden sagen, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen dies und jenes vollbracht? Haben wir nicht Kranke geheilt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben in deinem Namen? Und Jesus sagt zu ihnen, geht weg von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Er sagt, ich kenne meine Schafe, aber zu denen sagt er, ich kenne euch nicht. Gleichzeitig sagen die, aber in deinem Namen haben wir diese Wunder vollbracht. Jesus negiert das nicht. Jesus sagt nicht, nein, das stimmt alles nicht, wer weiß, in welchem Namen ihr das gemacht habt. Das negiert er nicht. Die haben tatsächlich wahrscheinlich in seinem Namen all diese Dinge vollbracht, aber sie kannten ihn nicht, er kannte sie nicht. Jesus kannte sie nicht, weil es nicht aus Liebe war. Stell dir vor, ich gehe morgen zum Kanzleramt nach Berlin und klopfe an der Tür und sage, Friedrich, Friedrich, Onkel Merz, mach die Tür auf. Und dann macht er die Tür auf und ich sage, ey, alte Säge, Friedrich, ich bin's. Und er sagt, wer bist du denn? Ich sage, ich bin's, der Christian, kennst du mich nicht? Ich sage, ich kenne dich nicht. Geh wieder nach Hause, Junge, was willst du hier? Es geht nicht darum, ob ich Jesus kenne, sondern ob Jesus mich kennt. Das ist die Frage aller Fragen. Kennt Jesus mich? Diese Frage müssen wir uns stellen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, sagt Jesus. Ich kenne die Stimme meiner Frau. Ich kenne alle Facetten ihrer Stimme. Ich kenne alle Frequenzen ihrer Stimme. Ich weiß, wenn sie niedergeschlagen ist, da klingt ihre Stimme anders. Ich weiß, wenn sie die Kinder zu Weißglut gebracht haben und sie dann ein bisschen lauter wird, da ist die Stimme auch anders. Ich weiß, wenn sie fröhlich ist. Ich kenne alle Frequenzen ihrer Stimme. Weißt du warum? Viele bestätigen mich, viele Männer bestätigen mich. Warum ist das so? Warum kenne ich diese Stimme so gut? Ich bin seit 23 Jahren mit ihr verheiratet. Und ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Frau. Deswegen kenne ich ihre Stimme so gut. Wenn du Jesus' Stimme kennen willst, musst du mit ihm Zeit verbringen. Stell dir vor, du sagst, ich habe einen guten Freund. Und du erzählst so voller Eifer und voller Begeisterung von ihm. Und er sagt, er wohnt hier sogar in der Stadt und erzählst immer von dieser Freundschaft. Und ich frage dich, wann hast du ihn das letzte Mal getroffen? Und dann sagst du, vor 5 Jahren. Und ich würde sagen, was ist das für eine Freundschaft? Der wohnt doch hier in deiner Stadt. Und du bist so begeistert über diese Freundschaft, aber hast ihn erst das letzte Mal vor 5 Jahren gesehen. Wie kann das sein? Was ist das für eine Freundschaft, für die man sich keine Zeit nimmt? Wenn wir uns Zeit nehmen für Jesus, werden wir seine Stimme auch kennen. Jesu Stimme im Meer vieler Stimmen im Alltag zu erkennen, in dem Trubel der Welt, der jeden Tag auf uns einprasst, weil es prassen viele Stimmen auf uns ein, viele Ereignisse, viele Stürme. Seine Stimme inmitten diesen Trubels zu erkennen, heißt es, das Leben in Fülle zu haben. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich, sagt Paulus. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht von nichts beherrschen lassen. So viele Sachen versuchen tagtäglich uns Zeit zu stehlen. Und meistens sind es die Medien. Meistens sind es die Medien. Ob es Facebook, Instagram, was auch immer ist, was auch immer, wo auch immer du so ein bisschen dich hingezogen fühlst und immer wieder feststellst, dass das dir so viel Zeit nimmt. Wir entscheiden uns, welchen Stimmen, welchen Bildern und welchen Medien wir uns aussetzen. Das, wofür du dich entscheidest, dich mit zu füllen, wird deinen Weg kreieren. Dein geistliches Gehör wird sich entweder schärfen oder es wird abstumpfen. Es wird dir ermöglichen oder verwehren, die Stimme deines Hirten zu hören. Und Satan wird dir alles anbieten. Er wird dir alles anbieten, nur um dich von Gott abzulenken. Diesen einen heiligen Termin, den du dir vorgenommen hast, den nicht zu haben mit dem Herrn. Keine Zeit für ihn zu finden. Er wird dich mit guten Sachen verführen. Es muss noch nicht mal Sünde sein. Er wird dich mit guten Sachen verführen. Du musst dies noch und jenes und das und dies. Und es ist noch so viel zu tun. Es ist immer viel zu tun. Wir könnten uns tot arbeiten. Leute, ich habe so viel zu tun. Wir haben 6 Kinder. Wir haben ein Haus, was saniert werden muss weiter. Und ich denke mir, ich bräuchte 3-mal mein Leben, um das alles zu schaffen. Aber ich merke, das Leben geht vorbei. Ich habe nur eine Zeit auf Erden. Also achtet sorgfältig drauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht wie Toren, sondern wie Kluge. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse, schreibt Paulus an die Epheser. Lasst uns unsere geistlichen Ohren und unser Herz auf die richtige Frequenz einstellen. Kennt ihr das, wenn du so an den alten Radios deinen Lieblingssender gesucht hast, dann ist Rauschen, 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 dann kommt wieder ein bisschen was, dann ist wieder Rauschen und dann hast du deinen Sender gefunden. Genauso sollten wir unser Herz auf die richtige Frequenz einstellen, dass wir Jesu Stimme hören können. Lasst uns auf diese Stimme horchen und geben wir Acht darauf, womit wir uns füllen, welchen Medien wir uns aussetzen und nutzen wir die Zeit für das Reich Gottes. Ich komme zum Ende meiner Predigt. Ich werde jetzt einen Aufruf machen und wenn du hier sitzt und sagst, ich möchte die Stimme von diesem Jesus hören, aber ich kenne ihn gar nicht, dann ist das jetzt dein Moment, wo du dich entscheiden kannst, dein Leben Jesus anzuvertrauen, einen Reset durchzuführen und einen Neuanfang zu starten. Er ist derjenige, der dein Leben am besten kennt, der das beste Rezept hat für deine Seele, für dein Leben, weil er dein Schöpfer ist und weil er dich von jeher, seit jeher liebt. Und ich bitte die Gemeinde jetzt, die Augen zu schließen und auf den Boden zu schauen und ein bisschen Privatsphäre zu gewähren. Und ich werde jetzt die Frage stellen. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte heute einen Neuanfang machen, ich möchte ein Reset durchführen, ich möchte diesen Reset-Knopf drücken und ab heute mein Leben neu starten mit Jesus, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, dann bitte ich dich, mir jetzt ein Handzeichen zu geben. Wenn du da bist und dein Leben Jesus noch nicht anvertraut hast, dann bitte ich dich, gib mir ein deutliches Handzeichen. Ist jemand hier, der sein Leben Jesus geben möchte? Wir sind alle Christen, scheint es. Wenn du dich nicht getraut hast oder wenn du ein Gespräch wünschst oder wenn du Fragen hast, dann komm gerne auf mich zu. Ich werde jetzt für uns noch einmal abschließend beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir für deine Gnade und deine Liebe, Herr, dass wir uns auf dich fokussieren dürfen und können, Herr. In dir liegt der Segen, Herr. Und wir kommen zu dir nicht wegen des Segens, Herr, sondern wegen deinem Angesicht, Jesus. Wir wollen einfach zu deinen Füßen sitzen und auf deine Worte hören. Denn deine Worte, Jesus, sind Geist und Leben. Du hast für uns das Leben in Fülle vorbereitet, Herr, weil du uns seit jeher liebst, Herr, weil du uns geliebt hast, als wir dich noch nicht kannten, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns heute neu erquickst, Herr, dass du uns neu ins Gewissen rufst, Herr, wie wichtig es ist, Herr, auf deine Stimme zu hören, deine Stimme zu kennen, Herr, im Trubel dieser Welt, Herr, diese Oase, Herr, sie soll uns heilig sein, wo wir uns mit dir treffen, Herr, wo wir unseren heiligen Termin mit dir haben, Jesus, denn von daher kommt das Leben, Herr. Du bist die Quelle des Lebens und diese Quelle liefert immer neues, frisches Wasser. Diese Quelle versiegt nicht. Ich danke dir, Herr, dass du treu bist, Herr, dass du uns immer wieder nachgehst und dass du für uns sorgst wie ein guter Hirte, denn du bist der gute Hirte. Danke dir, Herr. Amen.